Deutschlandfunk.
Es ist das Thema seit dem Wochenende.
The U.S. carried out large-scale strikes on Venezuela overnight.
We're going to run the country until such time.
After that raid, the question is, what comes next?
Die Gefangennahme und Absetzung von Venezuelas Machthaber Nicolas Maduro.
Das war echt erstmal nur Freude. Das war pure Freude.
Fidias ist Exil-Venezolaner und für ihn war das ein Weihnachtsgeschenk an seine Heimat.
Wir haben am Samstag den ganzen Tag nur gefeiert, mit Freunden, mit Familie.
Wie Fidias und seine Familie auf die ganze Situation schauen und wie es in Venezuela weitergehen könnte, das ist unser Thema heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi. Bei Unboxing News klären wir, was aktuelle Nachrichten für Einzelne konkret bedeuten. Wir liefern euch persönliche Perspektiven und dazu gibt es auch immer die Hintergründe. Heute ist Montag, der 5. Januar 2026. Es ist die Nacht von Freitag auf Samstag, als es passiert.
The United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela.
Absolute Resolve, absolute Entschlossenheit. So heißt die extraordinäre Militäroperation, von der US-Präsident Donald Trump spricht. Viele Experten sprechen von einem Bruch des Völkerrechts. Bei dem Einsatz sind Dutzende Flugzeuge, Hubschrauber und Drohnen im Einsatz. Sie greifen wichtige militärische Ziele an, schalten die venezolanische Flugabwehr aus. Dann dringen US-Elitesoldaten in die Residenz von Venezuelas Präsident Nicolas Maduro und seiner Frau ein und nehmen die beiden gefangen. Die Operation soll monatelang vorbereitet worden sein, mit amerikanischen Spionen in der Hauptstadt Caracas. Maduro und seine Frau Celia Flores werden nach New York gebracht.
Maduro und Flores have been indicted in the Southern District of New York. Jay Clayton for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens.
Die US-Regierung wirft ihnen Verschwörung zum Drogenterrorismus vor und will sie vor Gericht stellen. Und dass Maduro jetzt abgesetzt wurde, das ist für ihn unglaublich.
Das ist, glaube ich, die eine Nachricht, die man als Venezolaner jahrzehntelang gewartet hat.
Das ist Fidias.
Ich bin 36 Jahre alt, in Venezuela geboren. Mittlerweile in Deutschland lebend und arbeitend. Ich bin Architekt vom Beruf her und arbeite derzeit in Berlin.
Fidias ist gerade bei seiner Familie in Florida zu Besuch, als die Militäroperation durchgeführt wird. Er liegt nachts wach, weil er noch Jetlag hat.
Und dann habe ich mein Handy kurz genau in die Hand genommen und habe gemerkt, da überall bei den Nachrichtendiensten steht, dass Maduro irgendwie abgesetzt wurde, dass Caracas gerade bombardiert wird und dass Maduro auf dem Weg nach New York ist. Und da bin ich erstmal ganz schnell wach geworden. So, das war 4 Uhr morgens. Und dann bin ich direkt zu meinem Vater gegangen, der noch geschlafen hat. Und dann habe ich ihm gesagt, Papa, schau mal, Maduro ist weg, Maduro ist gefallen. Also sag mal in Spanisch, Maduro cayó. Das ist so wirklich der Satz, den man als Venezolaner versucht, irgendwie sich sein ganzes Leben darauf gefreut hat. Und mein Vater war erstmal ungläubig. Dann meinte er, nee, hör auf, ich schlaf jetzt. Dann meinte er, nein, es ist wirklich so. Mhm. Und dann musst du jetzt in die Nachrichten schauen. Und dann meinte er, was, wirklich? Und dann hat er erstmal geschaut. Und es war ein sehr schöner Moment, als wir beide dann natürlich, um die anderen nicht zu wecken, an der Bettkante saßen und die ganze Zeit uns dazu ausgetauscht haben, weil wir natürlich dann direkt in die WhatsApp-Gruppen gegangen sind, um zu gucken, was sagt die Familie vor Ort, was haben sie erlebt. Und dann ging es los mit einem Video nach dem anderen, mit den Bomben, die dort gefallen sind. Und das war erstmal so krass, aber das war echt erstmal nur Freude. Das war pure Freude. Unsicherheit, wie es weitergeht, aber wir haben am Samstag den ganzen Tag nur gefeiert, mit Freunden, mit Familie. Das war ein sehr schönes Gefühl.
Du hast auch unter einem, ich glaube, es war ein Instagram-Post der Tagesschau, hast du kommentiert, das fühlte sich an wie ein Weihnachtsgeschenk für Venezuela. Warum so ein Geschenk?
Ich glaube, viele Venezolaner haben schon längst aufgegeben. Wir haben seit 27 Jahren alle Mittel versucht. Wir haben juristische Mittel, politische Mittel, rechtliche Mittel versucht, um unsere Demokratie und unsere Freiheit zu retten. Das hat nicht funktioniert. Viele Menschen sind gestorben, hunderte von Menschen sind gestorben. Ein Viertel der Bevölkerung musste auswandern, weil wir einfach innerlich aufgegeben haben. In Venezuela gab es einfach keine Zukunft mehr. Und das Licht ist einfach verschwunden. Und auf einmal war dieses Licht am Ende des Tunnels irgendwo doch da. Hm. Auf einmal hatten wir dieses kollektive Gefühl, es kann doch vielleicht eine Zukunft in Venezuela geben. Und da hat man direkt ganz schnell angefangen, Witze zu machen, wann darf man seinen Koffer denn packen? Wann darf man denn kurz zurück nach Venezuela? Weil es gibt viele Menschen, die tatsächlich im Ausland leiden, die einfach nur gerne zurück würden.
Du hast früher selbst ja in Venezuela gelebt. Warum hast du das Land verlassen?
Venezuela wurde immer schlimmer. Die aktuelle Partei hat die Macht 1999 tatsächlich durch Wahlen an die Macht gekommen. Und man hat am Anfang nicht gewusst, wie schlimm das wird. Und mit der Zeit, als ich 19 war, das war halt die Zeit, wo es richtig schlimm wurde. Man hat so vor den Augen geführt bekommen, wie eine Demokratie, einer der ältesten in Südamerika, zerbröckelt. Wie man immer weiter Freiheiten verliert, wie es immer enger für jeden wird. Viele Unternehmen haben das Land verlassen, andere Unternehmen sind pleite gegangen, nachdem viele große Unternehmen verstaatlicht wurden. Und ich glaube, der entscheidende Moment war auch, als viele Medien geschlossen wurden. In Venezuela wurden über 400 Kanäle, also sowohl Fernsehsender wie auch Radiosender, geschlossen, weil sie sich kritisch gegenüber der Regierung geäußert haben. Das war ganz schlimm. Und als ich 19 war, hatte ich das Glück, dass mein Vater zu mir gesagt hatte, es gibt keine Zukunft mehr in diesem Land. Es ist egal, wohin du gehst. Ich unterstütze dich ein Jahr lang. Dann musst du gucken, wie du auf die Beine kommst. Und und mit 19 Jahren habe ich mich auf den Weg nach Deutschland gemacht, quasi.
Ja. Ja. Wenn du dir anguckst, wie auch zum Teil von Deutschland aus auf diese ganze Aktion am Wochenende geschaut wird, da denken ja viele hierzulande, what the fuck? Es kann doch nicht ein US-Präsident in ein anderes Land eingreifen und den amtierenden Präsidenten, auch wenn er durch Wahlmanipulation an der Macht gehalten wird, entführen und in die USA bringen. Und die bewerten das anders. Was macht das mit dir, wenn du diese wirklich auch ganz andere Bewertung hörst?
Ja, das ist natürlich sehr frustrierend. Ich kann es verstehen, woher das kommt. Mir würde es wahrscheinlich nicht anders gehen, wenn es ein anderes Land ist, wenn es ein anderes Land wäre. Aber dadurch, dass ich quasi im eigenen Leib erlebe, wie die Gefühle so sind und wie die Geschichte dahinter ist, dann geht es mir natürlich ganz anders. Und es ist frustrierend, weil natürlich auf einmal sind alle Venezuela-Experte. Auf einmal kennen sie die Geschichte und wissen ganz genau, worum es geht. Und alle denken natürlich nach dem gleichen Muster. So.
Was hörst du denn von Freunden oder auch Familie aus Venezuela? Wie geht's denen gerade? Überwiegt da noch die Freude oder auch die Sorge vor dem, was jetzt kommt?
Es ist eine Mischung aus beiden. Es ist einmal die Unsicherheit, was jetzt kommt. Sie erleben das natürlich noch mal hautnah, was passiert. Also einerseits ist das Thema, dass sie nicht genug Informationen bekommen. Das heißt, wenn ich mit meinen Cousin jetzt in den letzten Tagen ständig ausgetauscht habe, hat er tatsächlich teilweise Informationen das erste Mal von mir gehört. Weil wir Venezolaner im Exil besser informiert sind als die, die im eigenen Land sind.
Krass.
Und das ist ein bisschen diese Blindheit, dass sie quasi alles ist absolut ruhig in Venezuela. So, man hat es gesehen, man hat es erlebt, man hat es gehört, ziemlich doll in Caracas. Und man weiß nicht, wie geht es denn jetzt weiter, weil vor Ort wird ja nicht informiert.
Ja.
Das heißt, ich bin die ganze Zeit dabei, ihm nochmal mitzuteilen, was passiert mit Maduro, was hat jetzt Trump gesagt. Natürlich wird die Rede von Trump nicht vor Ort gezeigt. Und es ist einmal das, diese Unsicherheit, diese Blindheit, nicht zu wissen, wohin die Reise geht. Und andererseits nochmal nicht zu wissen, wie die eigenen Regierungsleute reagieren, ob sie ganz aggressiv werden. Also es gibt ja die sogenannten Kollektivos. Das sind so Milizen, die außerhalb des Gesetzes agieren. Das sind so Kriminelle, mehr oder weniger. Das ist wie so eine Art terroristische Organisation von Zivilisten, die schwer bewaffnet sind, die dafür da sind, die Bevölkerung einzuschüchtern. Und man weiß nicht, wie sie zum Beispiel jetzt reagieren werden. Also ich glaube nicht zum Beispiel, dass hier irgendwie jetzt in Venezuela ein Bürgerkrieg ausbricht, sondern eher, dass sie sich ganz aggressiv dafür einsetzen, die Regierung zu erhalten. Das ist so eine ganz kleine Gruppe, aber sie sind schwer bewaffnet. Und vor denen hat man ganz große Angst.
Venezuela liegt ja ganz im Norden Südamerikas, grenzt unter anderem an Kolumbien und Brasilien. Es ist ein sehr rohstoffreiches Land, besitzt die größten Erdölreserven der Welt. Und das Erdöl war lange die Haupteinnahmequelle des Landes. Unter dem sozialistischen Präsidenten Hugo Chavez wird die Ölproduktion in den 2000er Jahren dann zum Großteil verstaatlicht. Er wirft US-amerikanische Konzerne wie ExxonMobil aus dem Land. 2013 stirbt Hugo Chavez. Maduro wird sein Nachfolger. Er ist aber nie so beliebt wie sein Vorgänger. Kurz darauf fällt der Ölpreis. Venezuela stürzt in eine wirtschaftliche Krise. Es folgt ein Machtkampf zwischen der linken Regierung und der rechten Opposition, der bis heute andauert. Bei den Präsidentschaftswahlen 2024 gibt es massive Wahlmanipulationen. Nur so kann Maduro an der Macht bleiben. Bis jetzt. Nachdem US-Präsident Donald Trump zunächst gesagt hatte, die USA würden Venezuela jetzt nach dieser Militäroperation erstmal regieren,
so we are going to run the country,
ist inzwischen Maduros Vize als Übergangspräsidentin bestimmt worden, Delcy Rodriguez. Und wie das alles einzuordnen ist und wie es weitergehen könnte, das kann er uns sagen.
Mein Name ist Tobias Lambert, ich bin Journalist und Autor, beschäftige mich seit über 20 Jahren mit Venezuela, habe da ursprünglich auch ein bisschen familiäre Verbindungen hin und bin regelmäßig im Land gewesen. Letztes Jahr habe ich ein Buch veröffentlicht über die politische Entwicklung der letzten 25 Jahre.
Maduro war ja extrem unbeliebt. Viele Venezolaner, vor allem auch Exil-Venezolaner wie Fidias, sind froh, dass Maduro jetzt weg ist. Nachvollziehbar?
Ich kann das nachvollziehen, natürlich auf persönlicher Ebene. Gerade es haben 8 Millionen Menschen vorwiegend aus wirtschaftlichen Gründen das Land verlassen in den letzten Jahren. Mhm. Es gibt auch Repressionen innerhalb des Landes. Es gibt genug Gründe, gegen Maduro zu sein. Überhaupt keine Frage. Und tatsächlich war er also mindestens seit der Wahl im Juni 2024 auch nicht mehr demokratisch legitimiert. Die ganzen Umstände allerdings, das kann ich persönlich jetzt nicht nachvollziehen. Ich kenne sehr viele Leute, die auch in Venezuela sehr Maduro-kritisch eingestellt sind, die aber es genauso ablehnen, dass die USA jetzt reinkommen und den Anspruch erheben, jetzt die Regierung in Venezuela zu kontrollieren. Und diese Vorstellung, da gäbe es eine Opposition, die 2024 ja tatsächlich mit dem Ersatzkandidaten von Maria Corina Machado, Edmundo González, die Wahl wahrscheinlich gewonnen hat, der würde jetzt die Regierung übernehmen können und das Land würde sich demokratisch entwickeln. Das habe ich schon seit Monaten nicht gesehen, dass es dazu kommen könnte. Und tatsächlich hat Trump ja jetzt auch die rechte Opposition mehr oder weniger fallen gelassen und möchte anderweitig die Kontrolle über Venezuela im US-Sinne gewährleisten. Und um Demokratie und Menschenrechte geht es dabei überhaupt nicht. Letztlich wurde Maduro gestürzt. Seine Regierung bleibt aber im Amt. Trump erwartet, dass die Regierung jetzt kooperiert und ihm das Land auf dem Silbertablett verscherbelt. Im Prinzip, Venezuela zu einem US-Protektorat wird sich zeigen, wie das weitergeht. Aber jedenfalls ist das nicht das, was den Menschen in Venezuela nun nachhaltig helfen wird, ihr Leben zu verbessern.
Lassen Sie uns gleich auch auf die möglichen Szenarien schauen, wie es weitergehen könnte. Wenn wir einmal auf jetzt die Übergangspräsidentin schauen, Delcy Rodriguez, die ja vorher Maduros Vizepräsidentin war. Ist sie es, die jetzt gerade die Macht hat in Venezuela oder wer hat die Macht gerade?
Sie hat formal die Macht. Sie wird wahrscheinlich heute offiziell im Parlament ernannt werden. Das oberste Gericht hat es abgesegnet und das Militär hat diesen Weg bereits jetzt anerkannt. Das heißt, formal hat sie die Macht. Allerdings gehört dazu ein Regierungszirkel. Sie ist nicht die einzige Person, die jetzt alles allein entscheiden kann, der das mitträgt und natürlich das venezolanische Militär, das diese Situation mitträgt. Im Hintergrund allerdings steht US-Präsident Donald Trump, der unverhohlen ankündigt, wenn die Regierung Regierung von Delcy Rodríguez jetzt nicht das macht, was die USA wollen, dann behält er sich auch eine weitere Angriffswelle beispielsweise vor. Das heißt, er erpresst diese Regierung und geht davon aus, dass er darüber aber die US-Interessen, er hat es auch klar gesagt, dass er ja die Erdölindustrie mit US-Investitionen wieder aufbauen will, diese Interessen möchte er durchsetzen mittels der Regierung. Und die Regierung hat jetzt nicht viel Möglichkeiten, darauf zu reagieren, wenn sie weitere Gewalt vermeiden möchte. Die Frage, die auch noch im Raum steht, eine These, die es gibt, dass es ohnehin vorab Absprachen gab mit ja, nicht nur Delcy Rodríguez, sondern auch dem Militär in Venezuela, dass sie sozusagen ja Maduro absetzen oder Maduro absetzen lassen durch die USA und dafür auf ihren Posten bleiben können.
Ich wollte gerade fragen, was sagt das über die USA und auch die Interessen der USA aus, dass sie jetzt quasi, ich sag mal, auserkoren haben, Übergangspräsidentin zu werden und nicht Friedensnobelpreisträgerin Maria Corina Machado zum Beispiel, die ja eigentlich sehr viel US-freundlicher eingestellt ist als Rodríguez?
Ja, das ist richtig. Tatsächlich in dem Fall muss ich den USA attestieren, dass sie eine gewisse tatsächlich realistische Vorstellung mitbringen. Und zwar Marco Rubio, der Außenminister, hat das gestern in einem Interview ganz klar so gesagt, dass er nicht sieht, dass Maria Corina Machado in Venezuela A, den Rückhalt hat und B, halt ihre Leute, die rechte Opposition im Moment überhaupt nicht im Land ist. Das heißt, die USA könnten gar nicht sicherstellen, dass sich eine irgendwie stabile Regierung bildet unter der rechten Opposition um Maria Corina Machado und Edmundo González. Nein, aber die USA haben tatsächlich jetzt diese venezolanische Opposition vorerst fallen gelassen und setzen nicht darauf, mit der venezolanischen Opposition um Machado das Land zu kontrollieren, sondern denken, dass es eine stabilere Regierung gibt unter Rodríguez. Denn man muss auch bedenken, sämtliche Institutionen werden derzeit von den regierenden Chavisten kontrolliert und es wäre auch gar nicht möglich, ohne breite Verhandlungen da eine andere Regierung jetzt einzusetzen. Von daher ja, gehen die USA da gewisserweise realistisch ran, aber das ist natürlich eine unheimlich heikle Situation und führt letztlich, sollte Rodríguez jetzt alles durchsetzen, was die USA wollen, ja einfach zu einer Diktatur nach US-Gnaden.
Bevor wir darauf weiter eingehen, einmal noch die Frage, weil alle ja übers Öl sprechen, dass Venezuela die größten Erdölvorkommen der Welt hat. Welche Rolle spielt in Ihren Augen dabei gerade das Öl?
Ja, das Öl spielt schon eine Rolle. Trump hat mehrfach betont, er sehe einen Anspruch der USA auf das venezolanische Öl. Das konstruiert er sich natürlich so herbei. Aber Erdöl spielt eine Rolle. Die große Frage ist allerdings, haben die US-Konzerne jetzt überhaupt Interesse in Venezuela auch unter diesen Bedingungen zu investieren? Derzeit, wir befanden uns ja eigentlich auf dem Weg in ein Post-Erdöl-Zeitalter, das heißt ein Ende, Überwindung der fossilen Energien. Trump geht bekanntermaßen einen ganz anderen Weg, aber derzeit ist der Markt eigentlich gesättigt. Es braucht keine größeren Inputs von Venezuela, aber Trump möchte die Kontrolle über das Erdöl gewinnen in Venezuela. Venezuela hat darüber hinaus aber auch andere Rohstoffe wie Gold, seltene Erden beispielsweise. Mhm. Aber den USA geht es nicht nur um Erdöl. Es geht ihnen erklärtermaßen auch darum, generell die politische Dominanz in ihrer westlichen Hemisphäre, wie sie das nennen, im sogenannten Hinterhof wiederherzustellen. Venezuela ist da nur ein Spielstein, ein wichtiger. Aber gerade dem Außenminister Marco Rubio, der aus einer kubanischstämmigen Familie in Florida ansässig kommt, ihm geht es vor allem darum, über Venezuela hinaus dann in Kuba einen Regierungswechsel herbeizuführen. Und die USA haben das in ihrer zentralen Sicherheitsstrategie, die Anfang Dezember in einer aktualisierten Form unter Trump veröffentlicht wurde, auch ganz klar so benannt, dass ihr politisches Ziel ist, ihre Dominanz in Lateinamerika wiederherzustellen. Und zwar durch eine Mischung aus Drohungen, durch wenn nötig Gewalt und durch Anreize, etwa die Versprechen vor Wahlen, wenn sie in einzelnen Ländern stattfinden, Investitionen, Kredite etc. zu verteilen, sofern der von Trump gewünschte Kandidat gewinnt. Das heißt, die USA wollen in ihrer Hemisphäre die Kontrolle wiederherstellen.
In wessen Händen liegt die Zukunft Venezuelas jetzt und welche Szenarien sind in Ihren Augen denkbar?
Das ist jetzt im Moment schwer zu sagen, in wessen Händen die wirklich liegt. Wie gesagt, ist Rodriguez formal an der Macht. Das Militär in Venezuela spielt natürlich eine große Rolle. Ohne eine Zustimmung des Militärs wird es da keine großen Bewegungen geben. Und Trump erhebt, wie schon beschrieben, Anspruch auf die, ja, auf die Regierungsführung, auf die Inhalte der Politik in Zukunft. Die Szenarien sind, dass sich Delcy Rodriguez jetzt tatsächlich als, naja, eine Art US-Statthalterin dort gebührt. Das wird aber ab einem bestimmten Punkt zu Rissen im Regierungsapparat führen und auch zu Protesten der Bevölkerung. Denn das, was Rodriguez oder was der Chavismo noch an Rückhalt in der Bevölkerung hat, wird er dadurch verlieren. Denn die nationale Souveränität an die USA zu übergeben, ist in dem Bereich ein ganz, ganz heikles Thema. So, das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass Rodriguez aber nicht so kooperiert, wie Trump das will, dass sie vielleicht nur blufft, um Zeit zu gewinnen jetzt in dieser Situation und dass es zu weiteren Auseinandersetzungen kommt und vielleicht auch einzelnen kriegerischen Zusammenstößen. Ich glaube, das sind gerade so die Szenarien, die am wahrscheinlichsten sind. Wünschenswerter wäre natürlich, dass es ein in Venezuela, aus Venezuela selbst heraus einen breiten Dialogprozess gäbe, wo verschiedene politische Akteure und soziale Akteure teilnehmen, die sich auf grundlegenden Pakt des zukünftigen Zusammenlebens einigen, die Institutionen demokratisch neu besetzen und es irgendwann Neuwahlen gibt. Das ist allerdings unter der derzeitigen Situation, so wie Trump sich einmischt, auch militärisch in Venezuela mit dem Druck, den er aufbaut, leider die unwahrscheinlichste Möglichkeit.
Fidias, der seit vielen Jahren ja jetzt in Berlin lebt, hofft aber trotzdem auf einen friedlichen Übergang, ohne militärische Auseinandersetzung. Und er wünscht sich, dass er irgendwann auch wieder nach Venezuela zurückkehren kann.
Ich habe eine Großfamilie und ich weiß noch, früher hatten wir Weihnachten mit 100 Leuten, ruhig. Und das waren richtig schöne Zeiten und ich würde mich freuen, wenn das wieder auch so ist, dass man das zusammenfallen kann mit allen Onkels und Cousinen und Cousins, mit allen Tanten. Das wäre ein richtig schöner Traum. Ich als Architekt wäre mein großer Traum, dass ich da Venezuela wieder mit aufbauen darf. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber wir müssen mal gucken, wie es jetzt ist. Also das ist uns, glaube ich, allen klar, dass es nicht von heute auf morgen gehen wird. Die Wirtschaft ist absolut ruiniert. Da gibt es sehr viel zu tun. Und wir müssen uns anschauen, wie schnell die Aufgaben gepackt werden.
Das war Unboxing News für heute. Abonniert den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Das Team heute: Ingo Rockenberg, Katja Vossenberg, Monika Ahrens, Shukri Gussmann und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.